Wir fahren weiter in 1. Mose 13 ab Vers 14.
Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abram schlug seine Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar.
Vielen Dank. Wir haben gesehen, Abraham hat sich getrennt und die Gemeinschaft mit dem Herrn wird dadurch tiefer. Ganz kurz die Stelle: Trennung von Ungläubigen im Neuen Testament, von Gott befohlen. Und eben, das heißt nicht, wir sollen mit den Ungläubigen nicht ein normales Verhältnis haben und ein Zeugnis sein. Und wie der Herr Jesus, der unser Vorbild ist, er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er war nicht ein Freund der Welt, das ist etwas anderes. Das ist, wenn man das Treiben mitmacht. Aber ein Freund der Sünder. Nun, in 2. Korinther 6 geht es darum, wenn man Gläubige, Wiedergeborene und nur Bekenner, die nicht wiedergeboren sind und die Bibel als Ungläubige bezeichnet, zusammen Gemeinde ist. Das geht nicht. 2. Korinther 6, Vers 14. Liest ein paar Verse, Uwe.
Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Danke. Also, da geht es ganz klar um gottesdienstliche Trennung von Ungläubigen. Die Ungläubigen sind willkommen im Gottesdienst. Natürlich, 1. Korinther 14 spricht ja über Ungläubige und Unkundige, die in die Gemeinde hereinkommen und sie werden überführt durch das Wort. Ja, aber zur Gemeinde gehören, das ist etwas anderes. Am Abendmahl teilnehmen, das geht nicht. Das ist gemeint. Und dann Hebräer 13. Es war am Anfang in der Apostelgeschichte üblich, dass die messiasgläubigen Juden, die gingen weiter in die Synagoge und gleichzeitig in die Gemeinde. Jakobus 2 spricht über das Verhalten in der Synagoge und Jakobus 5 spricht über die Ältesten der Gemeinde, der Ekklesia. Das war nebeneinander. Und wir sehen auch in der Apostelgeschichte 21, wie Paulus in den Tempel ging, die Kosten für Opfer von jüdischen Brüdern übernahm. Also es war normal, man ging in den Tempel und gleichzeitig auch in die Gemeinde. Aber das war eine Übergangszeit und die sollte ein Ende finden. In Hebräer 13 schreibt Paulus, Vers 12 bitte.
Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, seine Schmach tragend. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Danke. Also, Hier wird gesprochen von dem Tor, dem Stadttor. Außerhalb des Tores hat der Herr Jesus gelitten, nämlich auf dem Golgatha-Felsen, in einem ausgedienten Steinbruch, haben die Römer gekreuzigt. Und das war draußen vor dem Gennat-Tor, das sogenannte Gartentor, das führte nach Golgatha hinaus. Der Herr wurde aus diesem System hinausgeworfen. Er wurde im Tempel zum Tod verurteilt, aus dem Tempel hinausgetan, zu Pontius Pilatus gebracht und von da an außerhalb der Stadt, und dort hat er gelitten. Und jetzt erklärt Paulus seinen jüdischen Geschwistern, er hat keinen Platz gehabt in diesem System. Darum müssen wir dieses System jetzt verlassen. Außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Also diese Absonderung war mit Schmach verbunden. Vom offiziellen Judentum sich so zu trennen, weil der Messias verworfen war. Und das gibt den Grundsatz, jedes religiöse System, wo der Herr verworfen wird und die Autorität seines Wortes und seine Gottheit und seine Gottessohnschaft angegriffen wird, dann ist das nicht mehr unser Platz. Warum wird Jerusalem hier genannt Lager? Das war im Judentum vor 2000 Jahren ganz üblich, dass man Jerusalem verglichen hat mit dem Lager der Israeliten in der Wüste. In der Mitte war die Stiftshütte. Und darum herum das Volk. Und so wurde die Stadt Jerusalem, der Tempelberg mit dem Tempelplatz und das Wohnen rundherum innerhalb der Stadtmauern, das wurde verglichen mit diesem Lager in der Wüste. Und nicht wahr? Mose hat sich abgesondert. In 2. Mose 32 haben wir die Geschichte mit dem goldenen Kalb. Und hat Mose sein Zelt genommen und ist außerhalb des Lagers gegangen. Weil Götzendienst getrieben wurde im Volk Gottes, konnte er nicht mehr mit ihnen zusammen sein, hat sich abgesondert. Und diese Absonderung kann man für sich dann nachlesen, also 2. Mose 32 und so weiter. Die Schechina, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, ging aus von der Stiftshütte weg, hinaus und stellte sich über das Zelt von Mose. Und Josua, der ging auch zu Mose und der wollte nicht mehr weg von diesem Zelt. Und dieses Zelt von Mose wird dann genannt das Zelt der Zusammenkunft. Die Stiftshütte gab es noch nicht. Die wird dann später auch genannt, über 100 Mal, das Zelt der Zusammenkunft. Aber das Zelt von Mose, das Zelt der Zusammenkunft. Und hier sehen wir, Gott hat diese Absonderung außerhalb des Lagers bestätigt als richtig. Es gibt Absonderung, die ist richtig. Es gibt Absonderung, die ist falsch. Sprüche 18 sagt, dass da böses Verlangen dahinter sein kann. Wir können das gleich noch aufschlagen. Aber gottgemäße Absonderung, die gibt es. Und die wird hier in Hebräer 13 so aufgenommen. Ja, Carlo?
Aber eine Frage, besteht nicht auch die Gefahr von dieser Absonderung, dass man das quasi so übernimmt und sagt, wir müssen innerhalb der Gemeinde uns von Geschwistern absondern, dass da dann ein Konflikt entsteht, wenn sich die Geschwister dann beginnen, sich voneinander abzusondern? Das ist ja auch eine Gefahr.
Also, das wäre dann aber eine falsche Absonderung innerhalb der Gemeinde, wenn sich Gruppen bilden. Das geht gar nicht. Darum sagt ja der 1. Korintherbrief, Paulus sagt, unter euch in der Gemeinde von Korinth gibt es solche, die sagen, ich bin des Paulus, ich bin des Kephas, ich bin des Apollos. Verschiedene Gruppen und dann noch eine ganz, ganz gefährliche Gruppe, die sagte, ich bin des Christus.
Sind die ganz fromm?
Ne? Ja, die haben sich, ja, warum fromm? Weil sie sich gleichzeitig von Paulus distanzieren. Du kannst nicht sagen, ich bin auf der Seite des Herrn Jesus, aber die Paulusbriefe, die haben mir nichts zu sagen. Das ist frömmlerisch. Und das ist vollkommen daneben, vollkommen falsch. Aber diese Spaltungen gab es und diese Spaltungen in der Gemeinde werden ja in 1. Korinther 11 ganz massiv kritisiert. 1. Korinther 1 und 11. Das sind die falschen Trennungen. Und wir können dazu noch lesen aus Sprüche 18.
Roger, verzeih mir weiß man ja auch, dass in gewissen Versammlungen das so handgehabt wurde, dass man sich da immer halt sich dann abgesplittert hat und dann.
Ja, das hat sich immer wiederholt in der Kirchengeschichte, was die Korinther falsch gemacht haben. Und das entspricht dem Sprüche 18, Vers 1. Uwe?
Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst. Gegen alle Einsicht geht er heftig an.
Ja, es gibt die falsche Absonderung, die aus einem aus falschen Motiven heraus geschieht. Und wo man auch nicht eben bereit ist, sich biblisch zu korrigieren lassen. Gegen alle Einsicht geht er heftig an. Und übrigens, was heißt Pharisäer? Ja, auf Hebräisch sagt man Perushim, das bedeutet Pharisäer auf Hebräisch. Und das heißt Abgesonderte. Ja, die haben sich innerhalb des Volkes Israel abgesondert. Und ursprünglich war das eine Erweckungsbewegung, die wirklich an der Bibel festhalten wollte. Aber das hat sich entwickelt, dass sie ein System aufgebaut haben mit zusätzlichen eigenen Gesetzen. Und es ist vollkommen verkommen. Das waren die Abgesonderten, aber es war eben genau die Absonderung, trachtet nach einem Gelüste. Nämlich, wir sind besser, weil wir unsere Gesetze einhalten. Unsere Gesetze, nein, nur das, was der Herr gebietet. Und dann noch etwas Wichtiges. Die Pharisäer, die meisten, haben den Herrn verworfen. Eine Absonderung ist ja von etwas Bösem weg, sollte es sein. Aber hin zum Herrn, das ist das Wichtige. Nicht nur einfach sich trennen, sondern sich trennen hin zum Herrn. Und das haben die Pharisäer als abgesonderte Gruppe nicht gemacht. Und darum war diese Absonderung nichts wert und der Herr verurteilt sie an vielen Stellen in den Evangelien. Gut, jetzt noch eine Stelle, 2 Timotheus 2. Und da geht es um Irrlehrer. Uwe liest uns bitte vor, Verse 16 bis 18.
2. Timotheus 2, 16 bis 18. Die ungöttlichen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs, unter welchen Hymenäus ist und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben einiger zerstören.
Ja, also da werden Irrlehrer mit Namen genannt, öffentlich. Hymenäus und Philetus. Die waren sehr gefährlich. Die haben gesagt, die Auferstehung ist schon geschehen. Und damit mussten sie ja den Begriff Auferstehung umdeuten. Ich war, es war ja nichts geschehen. Die Gräber sind nicht aufgegangen und die Toten sind jetzt plötzlich da unter uns. Sie mussten den Begriff Auferstehung umdeuten. Und sie haben auch den biblischen heilsgeschichtlichen Zeitplan auf den Kopf gestellt. Die Bibel macht klar, die Auferstehung wird sein, wenn der Herr Jesus kommt. Und die haben gesagt, schon geschehen. Das waren also gefährliche Leute, die Begriffe umdeuteten und den Glauben von anderen zerstörten. Und jetzt heißt es weiter, Vers 19.
Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.
Danke. Also, hier wird die Christenheit verglichen mit einem großen Haus. Und zwar ein Tempelhaus ist gemeint. Und da gibt es goldene und silberne Gefäße. Aber es gibt auch hölzerne und irdene. Die einen sind zur Ehre Gottes, die anderen zur Unehre. Ein Beispiel für Gefäße zur Unehre, Hymenäus und Philetus. die Dinge erzählen und lehren, die wie ein Krebs um sich fressen. Und der Glaube wird eben umgedreht und zerstört. Und nun heißt es hier, Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, von diesen Gefäßen zur Unehre, so wird ein Gefäß zur Ehre sein. Das Wort reinigen ist sehr wichtig. In der Fußnote der Elbefelder steht, eigentlich sich von diesen wegreinigt. Das heißt, sich durch Absonderung reinigt. Also diese Leute wie Hymenäus und Philetus, die kann man nicht einfach stehen lassen. Man muss sich ganz klar von diesen distanzieren, wegreinigen. Und das Interessante, das Wort wegreinigen ist griechisch ekkateiro. Und das kennen wir, oder könnten wir kennen, aus 1. Korinther 5, Vers 7. Dort wird gesagt, dass jemand, der in der Sünde, in schwerer Sünde lebt, in der Gemeinde, muss ausgeschlossen werden. Und dort wird gesagt, dass man sich eben von ihm wegreinigen muss. Also der Einzelne wird aus der Gemeinde hinausgetan. Aber wenn die ganze Gemeinde so geworden ist, dass sie durch ihre Lehre verdorben ist, dann muss man sich von diesen trennen. Das gleiche Wort hier, also nicht einer wird hinausgetan, weggereinigt, sondern man muss sich selber wegreinigen, wenn nun jemand sich von diesen wegreinigt, so wird ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt und nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und das zeigt wieder, wenn man diesen Schritt macht und eben nicht Kompromisse eingeht, und es geht um wirklich falsche Lehre, es geht nicht um ein bisschen andere Ansichten, ob jetzt das genau so oder so gemacht werden soll, und es geht eigentlich biblisch beides, sondern es geht wirklich um falsche Lehre. Dann wird man durch diese Absonderung erst recht ein Gefäß zur Ehre und wird dadurch noch besser brauchbar von dem Herrn. Darum heißt es, wird ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Und so haben wir gesehen, Abraham trennt sich von Lot und dann offenbart sich der Herr ihm neu. Jetzt gehen wir zurück zu 1. Mose. Weißt du was? Ich habe an diese Stelle gerade gedacht. Soll ich die jetzt noch bringen? Und dann habe ich gedacht, vielleicht später mal. Und Erich, jetzt sagst du, jetzt mache ich es natürlich auch. Offenbarung 18, da geht es ja um Babylon, die Große. Das ist also eine Stadt, eine symbolische Stadt, Babylon, die gleichzeitig auch als Frau beschrieben wird, in Offenbarung 17 und 18. Und zwar als eine Hure. In der Offenbarung ist das ein Gegensatz zu einer anderen Frau, die auch als Stadt gesehen wird, nämlich
Jerusalem.
Jerusalem. Und zwar welches Jerusalem?
Das neue Jerusalem.
Das neue Jerusalem. Ja, das neue Jerusalem wird ja beschrieben als die Braut des Lammes. Offenbarung 19 und Offenbarung 21. Genau. Und das ist die Gemeinde. Carlo, Irak wird nicht als die Braut des Lammes beschrieben. Das ist also nochmal was anderes. Ja. Es gibt viele falsche Auslegungen auf dem Internet, das ist so. Aber der Punkt ist der. Wir haben eben dieses Gegensatzpaar, Offenbarung 17, 18. Babylon, die Stadt, die eine Frau ist, nämlich eine Hure. Und dann der Gegensatz, das neue Jerusalem, eine Stadt, die gleichzeitig eine Frau ist, die Braut des Lammes. Das ist die Gemeinde. Und nun ist also Babylon, die Hure Babylon, ist ein Gegensatz zur wahren Gemeinde. Folglich die falsche Gemeinde. Und man könnte auch sagen, die wahre Kirche und die falsche Kirche. Und von dieser Hure Babylon, wie gesagt, sie sitzt auf 7 Hügeln. Und sie ist die Stadt, die das Königtum hat über die Könige der Erde. Das war in der Offenbarung Rom. Ein religiöses System mit Sitz in Rom, der 7-Hügel-Stadt. Und es gibt noch ganz viele Parallelen, aber da sind wir wieder beim Thema Offenbarung, das haben wir ja schon lang durchgenommen. Und Uwe hat übrigens das auch alles transkribiert und darum ist es vor wenigen Wochen als Buch herausgekommen. Die Offenbarung. Kann man das dort noch genauer nachlesen. Aber jetzt will ich ja auf Erichs Wunsch eingehen, Kapitel 18, Vers 4.
Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht.
Danke. Also hier sieht Gott in Babylon wahre Gläubige und die nennt er mein Volk. Also Gott weiß, dass in diesem religiösen System mit Sitz in Rom, da gibt es ein Volk von wahren Gläubigen, die sich bekehrt haben, die ihre Sünden dem Herrn Jesus bekannt haben und die geglaubt haben, dass der Herr dafür bezahlt hat. Aber die werden jetzt hier aufgerufen von dem Herrn selbst, geht aus ihr hinaus. Ihr müsst dieses System verlassen. Man kann nicht drinbleiben und denken, ja, wir wollen das verbessern. Und wir wollen da versuchen zu korrigieren. Wir erreichen die anderen besser. Nein, die Erfahrung zeigt, wenn man draußen ist, man erreicht sie. Und viel überzeugender. Und interessant ist nun Folgendes, Gott sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr ihrer Sünden nicht teilhaftig werdet. Das heißt, wenn man in einem falschen System drin ist und darin bleibt, macht man sich schließlich mitschuldig. Nicht gerade automatisch. Es wird hier gesagt, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Und Luther hatte sich bekehrt, da war er noch im System drin. Er gehörte zu all denen, die bekehrt waren im System. Und er ging leider nicht selber hinaus. Er wurde dann hinausgetan. Das System hat ihn nicht mehr ertragen. Aber Tausende von Nonnen und Mönchen, die sind dann hinausgegangen, haben die Gnade Gottes freudig erkannt. Das war eine gewaltige Erweckung im 16. Jahrhundert. Da haben viele auf diesen Ruf gehört. Geht aus ihr hinaus, mein Volk. Aber wenn man heute im Gespräch ist mit Einzelnen, merkt, der hat den Herrn lieb, sein Wort lieb, hat das Werk des Herrn Jesus angenommen, muss man ihn ermutigen, bleibt nicht in dem System. Gott sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk. Gut, wir gehen zurück. Es ging ja um gottgemäße Trennungen, die Gott dann auch bestätigt. Und das war bei Abraham so. Und Gott spricht zu ihm und bestätigt, was Gott ihm schon damals in Sichem gesagt hatte. 12, Vers 7, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Aber jetzt viel ausführlicher. Also der Herr macht sein Wort noch größer für Abraham. Lies du nochmals Vers 14 und 15.
Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft bis in Ewigkeit.
Danke, das reicht, das reicht. Wo war er? Geografisch. Wie? Ja, hast du den Namen hier gefunden, Hazor? Ah, aber du, aus gewissen Überlegungen kommst du darauf. Ja, genau. Aber wo war er dann nach dem Text? Wie? Auf jeden Fall, aber geografisch, was sagt Kapitel 13, wo er war? Ja, also zwischen Bethel und Ai. Es geht ja um diese Ortschaft immer noch, Kapitel 13, 3 und 4. Also, zwischen Bethel und Ai. Und dort sagt Gott, von dem Ort, der Ort, Hamakom, auf Hebräisch, dieser Ort wird ganz speziell betont. Und von dort aus soll er schauen nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen. Das ganze Land gehört dir. Dort muss es also einen Ort geben, wo man einen sensationellen Ausblick hat. Und das führt uns eben zu der Aussage von Peter. Es gibt dort einen Berg. Wenn man in Bethel ist, in der jüdischen Siedlung, die ja seit 1976 wieder aufgebaut worden ist. Und zwar war einer der Gründungsväter Yehuda Bohrer. Ist der bekannt? Wie? Ja, der kam ja aus der Singener Gegend. Wie heißt der Ort der Synagoge, die nur noch in Ruinen zu sehen ist? Gerade an der Grenze. Geilingen. Ja. Das war ja eine Synagoge, Geilingen. Und ein Altenheim. Gerade an der Grenze. Und der Vater von Yehuda Bohrer war der Rabbi dort. Und die Nazis, die haben all die alten Leute ins KZ gebracht. Und Schande über die Schweiz. Ein paar Meter. Und man hätte in der Schweiz sich retten können als Juden. Die Grenzen wurden geschlossen. Und der Vater von Yehuda Bohrer, der wollte die alten Leute nicht allein lassen, der ging mit ihnen ins KZ. Und darum ist es schon eindrücklich, wenn man nach Geilingen geht und da die Reste der Synagoge sieht, eine ganz dramatische Geschichte. Und die Mutter, also die Frau vom Rabbi, die hat ihre Kinder genommen und die hat es geschafft in die Schweiz. Und so hat der kleine Yehuda überlebt. Später ging er nach Israel und später wurde einer der Gründungsväter von Bethel, von dieser jüdischen Siedlung. Und war bei ihm zu Hause mit meiner Frau eingeladen und ich hatte ihm, jetzt erzähle ich wieder mal ein bisschen etwas Persönliches, das Buch Der Messias im Tempel geschenkt. Da hat er Freude gehabt. Er hat gesagt, noch heute werde ich mit dem Buch beginnen. Und er hat dann auch meine Frau sehr ermutigt. Ich sage jetzt nicht weswegen. Und ja, also war einfach schön. Und wenn man dort in dieser Siedlung ist, warum erzähle ich das? Unter anderem darum, in den Medien hört man ja, die Siedler, das sind so schreckliche Menschen. Die israelischen Siedler, nicht wahr? Ja, gut. Geht mal auf Besuch zu diesen Leuten und kennt einen Yehuda Bohrer, lernt ihn kennen. Und das ist jetzt wirklich an der Grenze von dem, was man erzählen darf. Er ist jetzt nicht mehr. Er ist nicht mehr da. Er ist noch nicht so lange verstorben. Aber da hatte er ein Problem. Und zwar meinte er, dass ein arabischer Arzt etwas gemacht hat, das seinen Augen geschadet hat. Und er hat mich gefragt, wie würden Sie damit umgehen? Soll ich gegen ihn vorgehen? Oder was würden Sie tun? So quasi einen seelsorgerlichen Rat eingeholt. Das sind diese bösen Siedler, angeblich bösen Siedler. Man muss die kennenlernen. Und nun, wenn man dort in dieser Siedlung ist, Bethel, und dann rüberschaut, über das Tal, sieht man einen Berg und darauf große Radars. Das ist ein ganz wichtiger militärischer Stützpunkt im sogenannten Westjordanland. Das ist der Baal Chazor. Das ist der höchste Punkt von all den Bergen im Westjordanland. Und der ist eben militärisch sehr, sehr wichtig als Frühwarnsystem, wenn Angriffe kommen, zum Beispiel von Irak oder Iran und so weiter. Das ist ein militärisches Sperrgebiet. Also wenn man dort hoch will, muss man spezielle Beziehungen haben zur Armee und so. Und dann, es ist schon möglich. Also, Und von diesem Ort aus, Baal-Hazor, der höchste Punkt dieser Berge, 1016 Meter, da sieht man bei guter Witterung bis zum Gebirge Hermon. Ganz im Norden. Der Hermon, der ein 3000er ist, also der höchste Punkt in Syrien, 2816 Meter. Aber jetzt hat ja Israel den in seiner Hand. Die haben ja als diese Al-Qaida und Al-Qaida-verwandten Rebellen vom Norden alles überrannt haben, haben sie sofort einen Sicherheitsstreifen eingerichtet, über die Golanhöhen hinaus und den ganzen Hermon. Das ist militärisch so wichtig. Das ist wirklich jetzt das Auge Israels, so strategisch. Jetzt haben wir dort auch Radar eingerichtet, auf dem höchsten Punkt. Und kann damit eben sich gut abstützen gegen Libanon, Syrien, Irak und auch Iran. Ja, aber von Baal-Hazor sieht man bis in den Norden, bis zum Hermon. Und man kann bei guter Witterung sehen bis zum Berg Nebo. Also bis zu dem Berg im heutigen Jordanien, gegenüber von Jericho. Bis zum Nebo und dann auch bis zum Mittelmeer. Das ist fantastisch. Das entspricht genau, was wir hier haben. Schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und vielleicht eine Hilfe: Besteht die Erde ewig?
Himmel und Erde werden vergehen.
Ja, aber warum steht hier in Ewigkeit? Man steht einfach Ewigkeit, steht nicht von Zeitalter und Zeitalter.
Ja, das tausendjährige Friedensreich wird das Israel gehören.
Ja, aber da steht in Ewigkeit, nicht bis ins tausendjährige Reich.
Ewigkeit, Olam, kann ja eine Zeitspanne bedeuten.
Ja, also es ist so. Das Wort übersetzt mit Ewigkeit, hebräisch Olam, ist doppeldeutig. Das kann bedeuten Zeitalter, also lange Zeit. Es kann auch bedeuten Ewigkeit. Der Zusammenhang klärt, was gemeint ist. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, El Olam, der ewige Gott, dann, ich gebe an, 1. Mose 21, Vers 33. Abraham ruft den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Das ist El Olam. Und bei Gott ist natürlich ewig, absolut. Und darum muss man übersetzen, der ewige Gott. Aber Olam kann auch bedeuten eine lange Zeitspanne, nicht absolut. Und darum heißt es in Prediger 1, die Erde besteht ewig. Und dann bekommt man Fragen, ja, aber wie ist das, die Erde ist doch nicht ewig. Es gibt einen neuen Himmel und neue Erde, Offenbarung 21. Und auch Jesaja 65 sagt das im Alten Testament. Da muss man eben sagen, dass mit Ewigkeit auch die lange Epoche gemeint werden kann und manchmal eben die ganz lange Epoche bis zum Ende der Welt. Ja, das ist Ewigkeit. Der Zusammenhang klärt. Jetzt ist aber wichtig manchmal, dass man ganz eindeutig wissen kann, ist es ewig oder zeitlich. Und darum gibt es im Hebräischen den Ausdruck Leolmei Olamim. In die Zeitalter der Zeitalter. Also Horst, du kommst schon auf die Rechnung. Und dieser Ausdruck bedeutet immer absolut ewig. Und das wurde im Neuen Testament auch übernommen, denn Offenbarung 22, Offenbarung 14, wo es um die ewige Verdammnis geht, der Rauch, ihr Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Und das ist im Griechischen eis aionas ton aionon. Dieser Ausdruck ist genau die Übersetzung von leolmei olamim. Und das bedeutet absolut ewig. Also wenn ein Altversöhner kommt und sagt, nein, das bedeutet Zeitalter, vergiss es. Sprachwissenschaftlich ist so klar, Leolmei Olamim, das ist absolut ewig. In jeder Sprache gibt es Vieldeutigkeit, aber man hat Mittel, um, wenn es nötig ist, Eindeutigkeit zu erreichen. Und das wird so gemacht. Also man muss immer unterscheiden, von Stelle zu Stelle ist hier gemeint Ewigkeit im absoluten Sinn oder eine lange Zeit. Und da werden viele Probleme beim Bibellesen gelöst. Ja.
Was ist denn dann mit Israel nach dem Tausendjährigen Reich? Wird Israel dann nicht mehr ein Land besitzen und das erste Volk unter allen Nationen sein?
Es wird ja manchmal gesagt, dann ist es aus, fertig. Das war nur für diese Erde. Aber in Lukas 1 wird es anders gesagt. Da sagt der Engel Gabriel zu Maria, du sollst seinen Namen Jesus heißen. Er wird auf dem Thron Davids regieren. Schlagen wir auf. Lukas 1. Ja, und zwar Vers 32, 33, bitte Uwe.
Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben.
Da wird Ewigkeit gerade definiert, ohne Ende. Und es wird hier gesagt, er wird herrschen über das Haus Jakobs. Also wird diese Unterscheidung schon beibehalten. Manchmal wird gesagt, ja, in Offenbarung 21, da wird gesagt, ja, Gott wird wohnen inmitten der Menschen. Aber hier wird gesagt, dass nicht nur die Menschheit so gesehen wird, sondern es wird von einem Haus Jakob gesprochen, im Zusammenhang mit dem ewigen Reich. Ja, aber jetzt müssen wir noch zum Schluss kommen. Wir gehen nochmal zurück zu 1. Mose 13. Also in Ewigkeit, das heißt, solange die Erde besteht. Aber es ist sehr wichtig für die von der Ersatztheologie, die sagen, Israel als Nation hat alles verloren. Das ist nicht wahr. Diese Landverheißung bleibt, solange die Erde besteht. Und das wird hier Abraham mitgeteilt. Und es wird ihm gesagt, die Nachkommenschaft wird sich verbreiten. Ich will eine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden kann. Und dann bekommt Abraham einen Aufruf. Lies nochmals.
In welchen Vers?
Vers 17.
Mach dich auf und durchzieh das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar.
Ja, also jetzt bekommt er den Auftrag, nicht nur stationär da zu sein, vorher war er in Sichem mit dem Altar, dann zwischen Bethel und Ai mit dem Blick bis in den Norden, bis zum Hermon, bis zum Mittelmeer, bis zum Berg Nebo, wo das Heilige Land ja mit dem Jordan beginnt. Und hier wird gesagt, mach dich auf, durchzieh das Land. Und zwar, er soll jetzt hingehen und alles anschauen, was Gott ihm gegeben hat. Und so ist es auch wichtig für uns, dass wir das, was Gott uns an geistlichen Segnungen gegeben hat durch den Glauben, dass wir das kennenlernen. Nicht so als Grossisten, danke Herr für alles, was du uns gegeben hast durch die Erlösung, die der Herr Jesus am Kreuz bewirkt hat, sondern was beinhaltet das? Das ewige Leben, Frieden mit Gott, von allen Sünden gewaschen, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und völlige Freude und. Wir müssen Detailisten werden. Und das ist das Land durchziehen, Länge, Breite, alles anschauen, was der Herr uns gegeben hat. Und Gott hat Abraham und seiner Nachkommenschaft dieses Land zugesagt, er sollte es kennenlernen. Und das führt dazu, dass Abraham Zelte aufschlägt, nicht wie Lot bis nach Sodom, Vers 12. und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Aber hier haben wir, und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind. Hebron, was heißt das?
Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Wir sind uns alle einig. Hebron, das hängt zusammen mit Chaver. Das ist ein Freund, der ein wirklicher Genosse ist, der zu einem steht. Hebron in Gemeinschaft, Genossenschaft, wo man sich am selben freut. Und so spricht Hebron von dieser Gemeinschaft mit Gott, die Abraham ab diesem Punkt in einer noch viel tieferen Weise erlebte. Er ist zurückgekehrt den ganzen Weg bis nach Bethel und Ai, wo er abgewichen war. Und dann hat er sich gegen Streit entschieden. Und er nimmt wirklich Wohnsitz im Land. Und Gott segnet ihn, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Sagt, das ist alles dein. Jetzt geh hin und schau es an. Und da kommt er schließlich nach Hebron, dem Ort der Gemeinschaft. Und dazu können wir lesen aus 1. Johannes 1. Vers 3.
1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch auch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei.
Ja, also da wird neutestamentlich erklärt, was Hebron ist. Diese Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und ja, der Mehrheitstext hat unsere Freude. Völlig sei. Genau. Und diese Freude ist aber nicht nur ein bisschen Freude. Völlige Freude. Durch diese Gemeinschaft. Und dann auch die Gemeinschaft unter den Geschwistern. Im zweiten Johannesbrief, da sagt Johannes, er werde auf Besuch kommen zu dieser Schwester, an die er geschrieben hatte, und ihre Kinder. Liest du 2. Johannes, Vers 12.
Obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude völlig sei.
Ja, also das Austauschen unter Geschwistern. Und da spricht man nicht einfach über Autos und über Ferien und was die kosten und über Fonds und ihre Werte, sondern eben über das, was Hebron ausmacht. Und er sagt, jetzt nicht mit Papier und Tinte, sondern mündlich mit euch reden, damit unsere Freude völlig sei. Auch das führt zu völliger Freude. Die Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Vater und dem Sohn, und hier die Gemeinschaft unter Geschwistern, mündlich. Heute könnte man sagen, nicht mit WhatsApp oder Threema, ist ja egal. Sondern mündlich. Das ist einfach nochmals eine andere Qualität. Völlige Freude. Also, davon spricht Hebron, und da baut Abraham seinen dritten Altar. Ich habe gesagt, letztes Mal, insgesamt gibt es 4 Altäre. Und alle Ortschaften befinden sich im heute sogenannten besetzten Westjordanland. Der 4. Altar wird dann noch kommen in Kapitel 22, in dem Gebiet von Jerusalem. Hebron ist ganz im Süden des Westjordanlandes, oder im südlichen Teil, muss ich sagen. Und Sichem, Nablus, ganz oben im Norden, im Mittelteil, Bethel und Ai, und etwas südlicher davon, Jerusalem, wo der 4. Altar kommen wird. Und jetzt in Hebron. So, dass man sich das geografisch vorstellen kann. Sichem, Bethel, Berg Moria, Jerusalem und Hebron. Gibt es noch eine Frage zum Schluss?
Ich habe noch eine andere
Ja.
Erinnert sie uns nicht an den Ausblick, den Moses hatte?
Ja, natürlich.
Als er das zukünftige Land, das er selber nicht betreten durfte, aber er bekam ja einen Blick für dieses noch bevorstehende.
Ja. Ja, also ein Zusammenhang besteht mit Mose. Der hat ja vom Berg Nebo aus das Land überblickt. Und von Nebo konnte er natürlich bis nach Baal Chazor sehen. Und Abraham konnte von Baal Chazor bis nach Nebo sehen bei guter Witterung. Ja. Noch etwas? Doch. Habe ich. Du kannst es nochmals nachhören auf dem Livestream. Aber ganz kurz habe ich das noch erwähnt, eben, dass Gott auch die Nachkommenschaft, die zahlreiche Nachkommenschaft Israels ihm hier verheißt. Also nicht nur ein Sohn, sondern eine zahlreiche Nation, von der man nie ermitteln kann, wie viele Nachkommen gab es, die zu Israel gehörten.
Ja, vielleicht kannst du das nächste Mal erklären. Es gibt ja diese Erklärung von Paulus in Galater 3, Vers 16. Da spricht er von deinen Samen. Wie ist das zu verstehen im Alten Testament, wenn von deinen Nachkommen gesprochen wird? Ja, was ist das jetzt?
Ja, also,
das kannst du nicht, das nächste
ja, das geht jetzt über das hinaus, was wir hier haben. Es ist so, wenn ich gelesen habe, deine Nachkommenschaft, dann gibt es ja bei der Elberfelder CSV ein kleines Zirkellum, das ist ein ganz kleiner Kreis. Und da wird hinten im Anhang erklärt, dass dort eigentlich steht Same. Und auf Hebräisch Sera. Und das bedeutet Nachkomme in der Einzahl, es bedeutet aber auch Nachkommen in der Mehrzahl. Der Kontext erklärt, was gemeint ist. Also manchmal spricht Gott über deinen Samen und meint die ganze Nachkommenschaft. Und dann übersetzt man richtig Nachkommenschaft. Sera. Aber manchmal ist wirklich gemeint eben eine Person, die abstammt. Und in Galater 3 erklärt Paulus, ausgehend von einer bestimmten Verheißung an Abraham, Same in der Einzahl, das ist Christus. Griechisch für Messias, der Messias gemeint. Also man muss dann unterscheiden von Stelle zu Stelle, ist es da speziell die Rede von dem Nachkommen, dem Messias, oder allgemein von denen, die von Abraham über Isaac und Jakob, Israel, abstammen. Und der Zusammenhang erklärt, also Sera ist eben ein Wort in der Einzahl, das Einzahlbedeutung haben kann, aber auch Mehrzahlbedeutung. Das ist ähnlich wie im Englischen Fisch. Was heißt das? Fisch. Ist das immer ein Fisch? Nein. Das können auch tausend Fische sein. Weil man eben normalerweise, es gibt schon solche, die brauchen es anders, Fishes nicht sagt. One fish, a thousand fishes. Sagt man nicht. A thousand fish. Ja. Das gleiche Wort mit Sheep. Schaf. One sheep, ein Schaf. A thousand sheep, tausend Schafe. Aber man macht kein S hin, man sagt nicht Sheeps. Und schon gar nicht Chips. Ja, und darum eben Same, Sera.
Einfach noch speziell, dass uns einfach auch bewusst sein muss, dass eben der Messias eines Tages von dort aus, wo Abraham war, eigentlich sein Königreich beherrschen wird. Oder? Kann man das so sagen?
Ja, natürlich, genau. Genau, ganz genau. Also, nächstes Mal fahren wir dann weiter mit Kapitel 14, die Schlacht der 5 gegen die 4 Könige. Und nach dieser schönen Ruhe, ich meine, Abraham kommt hier so richtig zur Ruhe, gibt es einen gewaltigen Nahostkrieg. Es kommt Drangsal ins Leben von Abraham. Und so ist es eben auch in unserem Leben. Wir kommen zwischendurch vielleicht wieder zur Ruhe und plötzlich kommt wieder Unruhe. Kapitel 14. Aber wir sehen, wie der Herr Abraham gnädig ist und ihn auch durch diese Prüfung hindurchführt. Und so ist es sehr wichtig, dass wenn wir in einer Zeit sind, wo es uns gut geht, wir fühlen uns in Hebron. Und dann könnte man Angst bekommen. Wann kommt der nächste Schlag in meinem Leben? Aber es ist nicht gut, wenn man so denkt. Und darum wird in Sprüche, das können wir vielleicht nächstes Mal dann anschauen, einfach noch zum Schlusswort. In Sprüche gesagt von den Gläubigen, die sich nicht fürchten vor plötzlichem Verderben. Aber es gibt doch manchmal, bei Hiob kam plötzliches Verderben über ihn. Und trotzdem wird dort gesprochen, die sich nicht fürchten vor plötzlichem Verderben. Warum? Weil der Herr uns eben helfen will, dass wenn wir so zur Ruhe gekommen sind in Hebron, da müssen wir nicht denken, oh, wann kommt der nächste Schlag, wann kommt der nächste Schlag. Und wenn es dann wirklich wieder unruhig wird, dann gibt der Herr die nötige Gnade in dem Moment. Und das werden wir eindrücklich sehen in Kapitel 14. Also da entfalten sich nochmals Dimensionen. Und ohne diese Unruhe mit diesem Krieg von 9 Heeren, da wäre nie diese Begegnung geschehen mit König Melchisedek. Das bringt uns nochmals in wunderbare geistliche Höhen. Bis nächstes Mal. Also kommt doch wieder.